Willkommen bei Bellen, Bocken, Beißen, dem tierärztlichen Podcast rund um die Themen Bewegungsapparat, Schmerzfreiheit und Verhaltensmedizin. Mein Name ist Lisa Leutert, ich bin Tierärztin und seit 15 Jahren in eigener Tierarztpraxis selbstständig in der Schweiz mit den Schwerpunkten Chiropraktik, Akupunktur, Schmerzbehandlung und Verhaltensmedizin. In diesem Podcast geht es darum, Tiere besser zu verstehen und sie durch passende Bewegung, Ernährung und Beschäftigung körperlich und geistig fit zu halten, damit Wohlbefinden nicht dem Zufall überlassen ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der sich heute alles um das Thema Verhaltensmedizin dreht. Was macht denn so ein Verhaltenstiermediziner überhaupt? Und stimmt dieses Vorurteil, der pumpt doch die Tiere nur mit Psychopharmaka voll? Kleiner Spoiler, nein, tut er nicht. Also, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich würde gerne auch gerade mal drei Beispiele geben, die mir in der letzten Woche über den Weg gelaufen sind. Zum Teil wurde ich aufgrund des Verhaltens konsultiert, zum Teil aber wirklich für andere Sachen und die haben alle was mit Verhalten zu tun. Verhalten ist ja nichts anderes als eine Reaktion auf etwas, was geschieht im Tier, außerhalb des Tieres. Und das heißt, das Verhalten gibt uns mega viel Informationen. Und manchmal ist es so, dass die Tierbesitzer noch gar nicht so genau wissen, warum passiert das. Und dann kann man zum einen den Tierarzt konsultieren. Oder halt den Verhaltensmediziner, weil beispielsweise, wenn ihr eine gestresste Katze zu Hause habt und ihr ladet die ein und die geht zum Tierarzt und die sitzt dort auf dem Tisch, dann hat die einen anderen Stress und wird sich vermutlich nicht so verhalten wie zu Hause. Und das ist manchmal dann etwas schwierig für den Haustierarzt, darauf rückzuschließen, welchen Stress die Katze denn zu Hause gezeigt hat, was dahinter steht, woher das Verhalten kommt. Und viele Verhaltensmediziner, die sich auf Katzen spezialisiert haben, arbeiten deshalb mittlerweile online, weil man viele Fakten da ganz gut abchecken kann. Das ist aber relativ aufwendig. Das heißt, man braucht andere Informationen, beispielsweise einen Wohnungsplan, um zu sehen, wo frisst die Katze, wo trinkt die Katze, wo kann sie sich versäubern, geht sie raus, wo sind Rückzugsorte und so weiter. Und das ist sehr, sehr aufwendig und das ist nicht immer im normalen Rahmen der Praxistätigkeit zuständig, weil es einfach darüber hinausgeht. Das heißt, wenn man beispielsweise eine Katze hat, die im Haus uriniert, ist die Konsultation von einem Verhaltensmediziner super sinnvoll, der sich eben anschaut, wie ist denn die Ist-Situation? Also läuft alles ideal? Ist das Management gut? Oder ist es überhaupt nicht katzenkompatibel? Und die Katze kam vielleicht ein Jahr lang damit klar und sagt dann irgendwann, mir reicht's, ich kann so nicht mehr und hat Stress. Und wichtig ist es natürlich auch, dass man klinische Erkrankungen ausschließt. Also beispielsweise, dass man sicher ist, die Katze keine Blasenentzündung hat, also dass die Katze das Katzenklo nicht mehr aufsucht, weil sie sagt, immer wenn ich dort Hahn absetze, tut's mir weh. Das wäre ja auch ein Grund, Katzenkiste zu ignorieren. Das heißt, es braucht eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Haustierarzt und dem Verhaltensmediziner, das wäre ganz ideal. Und das ist keine Konkurrenz, es ist einfach eine super sinnvolle Ergänzung. Dann hatte ich zuletzt einen Hund in der Praxis, der schon immer relativ auffällig war mit fremden Hunden, immer eine Leinenaggression zeigte und seit kurzem auch im Haushalt eine Aggression gegen einen zweiten Hund gerichtet zeigt. Und man hatte das Gefühl, die Zündschnur wird immer kürzer und mittlerweile braucht der Hund nur noch, also der zweite Hund, der angegriffen wird, gefühlt nur noch atmen oder vielleicht mal einen Blick rüberwerfen und der andere Hund attackiert diesen. Und dann gehen bei mir die Alarmglocken an. Also so ein Verhalten hat immer, immer, immer eine Ursache. Kein Hund wird zu einem Monster oder hat einfach eine schlechte Persönlichkeit auf einmal. Und das heißt, man muss die Ursache finden. Diesen Hund habe ich abgetastet und hatte sehr deutliche Hinweise auf eine Hüftproblematik. Und wir haben diesen Hund geröntgt und es hat sich eine hochgradige Hüftdysplasie herausgestellt. Sprich, dass die Hüften nicht gut geformt sind, so dass der Kopf vom Oberschenkel nicht schön in der Pfanne liegt und der Hund massive Schmerzen hat und ja, was eine kürzere Zündschnur einfach erklärt. Und dann bin ich zu einem Pferd gerufen worden, das als schwierig reitbar galt und aktuell sogar eine Lahmheit zeigte und nicht auf Schmerzmittel reagierte. Der Haustierarzt war schon da. Und ich habe das Pferd palpiert, also durchgetastet. Und es war eine hohe Schmerzhaftigkeit in der Halswirbelsäule feststellbar und gleichzeitig eine eingeschränkte Biegung. Und ich habe dann das Pferd überwiesen zu einer orthopädisch arbeitenden Kollegin, die das geröntgt hat und geschallt und die eine hochgradige Veränderung in der tiefen Halswirbelsäule festgestellt hat und das auch infiltriert, also bespritzt hat. Auch hier hatten wir ein Pferd, wo man gesagt hat, das zeigt ein Verhalten, was nicht erwünscht ist und eigentlich über das Trainingsmaß, also das Pferd ist gut trainiert, nicht damit kompatibel ist. Und das hat einen Grund. Also kein Pferd zeigt ein Aggressionsverhalten, weil es dem Menschen es zeigen möchte oder frech ist oder provozieren möchte. Da, so sind Pferde hier überhaupt nicht ausgerichtet. Das Pferd als Fluchttier möchte sicher sein. Und wenn diese Sicherheit nicht gegeben ist, dann reagiert das mit Abwehrverhalten. Das wäre ein Grund. Also das sind schon mal verschiedene Beispiele, die ein Verhaltensmediziner so sieht. Und dann möchte ich gerne mal mit einem Vorurteil um die Ecke kommen, was man ganz, ganz oft hört. Verhaltensmediziner, das sind doch diejenigen, die die Tiere einfach mit Psychopharmaka vollstopfen. Also, nein, 3 Ausrufezeichen. Stopfen tut da schon mal niemand und keiner macht es sich einfach. Aber ja, es hört dazu, dass Verhaltensmediziner auch Medikamente einsetzen und darunter auch Psychopharmaka. Das ist nicht das Ausschließliche, was Verhaltensmediziner tun, aber es ist ein großer Anteil davon. Und das macht natürlich auch Sinn. Also wenn man sich vorstellt, dass jetzt ein Tier schon medizinisch äußerst gründlich abgeklärt ist, das wäre der Idealfall, und es wird keine körperliche Ursache gefunden für die Verhaltensstörung des Tieres, dann kann es sinnvoll sein, dass ein Verhaltensmediziner Psychopharmaka gibt. Und dies tut er natürlich erst nach gründlicher Prüfung und nicht in jedem Fall. Also nur Psychopharmaka geben ist auf gar keinen Fall die Arbeit eines Verhaltensmediziners, sondern ein Anteil davon. Und ich glaube, wir müssen da etwas Sprachhygiene betreiben und wirklich schauen, ja, wann macht das Sinn und wann macht das nicht Sinn. Und das fängt schon da an. Was sind denn die Patienten, die zu einem Verhaltensmediziner kommen? Also wenn der Jagdhund in die Praxis kommt und die Leute sagen, es ist ein perfekter Hund, aber er geht leider jagen, dann ist das keine Verhaltensstörung. Dann ist das einfach arttypisches Verhalten. Vielleicht lief auch in der Erziehung was nicht optimal oder im Training. Also vielleicht haben wir ein Trainingsproblem. Aber wir haben definitiv keine Verhaltensstörung. Wann haben wir eine Verhaltensstörung? Vielleicht bei einem Hund, der bei einem Autounfall dabei war und massiv gestresst ist und so Panik hat, dass die Leute ihn nicht mehr aus der Wohnung bekommen. Dann haben wir wirklich ein Problem. Der Hund kann sich nicht mehr versäubern. Vielleicht führt es noch zu weiteren gesundheitlichen Einschränkungen. Und diesem Hund kann zum Beispiel ein Verhaltensmediziner helfen. Und manchmal macht es dann einfach Sinn, anxiolytische, also angstlösende Medikamente zu geben. Aber niemals nie sind nur Medikamente die Lösung. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Die Medikamente sind eher so eine Art Türöffner. Das heißt, die versetzen den Hund in einen Zustand, dass Training wieder möglich ist. Noch wichtiger als die Medikamente sind dann Training. Also wenn wir zu diesem Beispiel des traumatisierten Hundes zurückkommen, dann kann es manchmal einfach notwendig sein, dass man dem Hund Medikamente gibt, damit der überhaupt in diesen Zustand gerät, dass man trainieren kann. Und dann heißt es wirklich sehr gutes Training, also auch eine gute Qualität und sehr durchdacht. Und wir müssen eine Verhaltensmodulation, also eine Verhaltensänderung herbeirufen. Und dabei ist dieses Medikament der Türöffner. Wenn wir nur Verhaltensmedikamente geben, werden wir keine dauerhafte, gute und zufriedenstellenden Ergebnisse bekommen. Es benötigt auch Training. Also das ist absolut unterstreichenswert. Und oftmals ist es so, dass wenn man Medikamente geben muss, dass die sehr langfristig gegeben werden. Manche Medikamente sind Spiegelmedikamente, also man muss sie lang genug geben, bis sie überhaupt zum Wirken kommen. Und Verhaltensänderungen brauchen Zeit. Das weiß auch jeder, der schon mal probiert hat, sich eine neue Routine zuzulegen. Ja, 3 Morgen der Ehre aufstehen, das schafft man und irgendwann wird es harzig. Und es gibt ja verschiedenste Theorien, ab wann es eine Routine ist, die sich wirklich fest etabliert hat. Manche sprechen davon 30 Tagen. Und so ist es beim Hund auch. Also ein Hund, der immer an der Leine gepöbelt hat und der bekommt jetzt angstlösende Medikamente beispielsweise, der wird nicht ab Tag 2 aufhören. Also erstmal müssen diese Medikamente eine Wirkung haben und dann müssen wir aber auch dazu beitragen, dass der Hund ein erwünschtes Verhalten zeigt. Das heißt, hier wird wieder trainiert, trainiert, trainiert. Aber vielleicht schaffen wir es, dass dieser Hund nicht mehr so im Roten dreht, damit er überhaupt ansprechbar ist. Und ja, da kann ein Medikamenteneinsatz absolut sinnvoll sein. Aber der muss halt wirklich immer super gut durchdacht sein, sinnvoll und eben in Kombination planen, was man macht. Und da kann das eben ein Teil davon sein. Es gibt aber auch einen Großteil der Verhaltensprobleme, die man ohne Medikamenteneinsatz löst oder zunächst löst und sagt, wenn wir dort nicht weiterkommen, wäre es sinnvoll, ein Medikament einzusetzen. Jetzt komme ich mal peinlicherweise zu den Vorurteilen, die ich gegenüber der Verhaltensmedizin hatte. Also, ich dachte, kommt aus der manuellen Therapie und da gibt es manchmal relativ wenig Studien und auch relativ wenig Literatur. Und ich dachte so, Verhaltensmedizin, wie objektivierbar ist denn das Ganze überhaupt? Wird da nicht einfach viel gesprochen und geht es da nicht sehr viel um Meinung? Und das muss ich sagen, das ist definitiv nicht so. Es gibt mega viel Studien, es gibt super gute Literatur und ich bin wirklich begeistert nach all diesen Jahren in der manuellen Therapie, wo ich nicht so viel nachlesen konnte, wie groß der Markt ist und wenn man auch in der englischsprachigen Literatur guckt, also wirklich total spannend und es gibt so viele Studien und Paper und da findet man sehr, sehr viele Informationen. Dann ein weiteres Vorteil, was ich hatte, war, na, ich werde sicher nicht Verhaltensmediziner, dann kommen doch die Leute, die ihre Hunde nicht erzogen haben, mit ihren super unerzogenen Hunden bei mir in die Praxis. Und ich schäme mich so fest dafür, dass ich das gedacht habe. Und also ich glaube, das kann ich zu 100% bisher sagen, dass es nicht so war. Was ich in der Praxis sehe, sind extrem engagierte, empathische Leute, die einen hohen Leidensdruck haben, wenn sie wirklich ein Tier mit einer Verhaltensstörung haben, die oftmals die Tiere wahnsinnig gut vortrainiert haben und nur deshalb war es ihnen möglich, einen normalen Alltag zu bestreiten und die eigentlich einen hohen Leidensdruck haben und es auf sich nehmen aus tiefster Liebe zu ihrem Tier und recht viel aushalten, in Bewegung setzen, Energie aufwenden, Kraft aufwenden und wirklich auch Geld aufwenden und einfach bereit sind, alles zu tun und um ein harmonisches Zusammenleben mit ihrem Tier zu haben. Und davon bin ich immer wieder geflasht und ich sehe auch einen hohen Leidensdruck. Also beispielsweise bei Katzen, die ins Haus urinieren, erzählen die Besitzer das oftmals nicht, weil sie sich irgendwo auch schämen. Oder Hunde, die Aggressionsverhalten zeigen, besonders gegenüber Menschen. Und das ist wirklich eigentlich mega schade, weil die Leute sind schon in einer verzweifelten Situation und halten super viel aus und haben etwas Sorge oftmals auch vor Kommentaren, die so drüber fliegen und sehr verletzend sein können. Und ich sehe wirklich tolle, tolle Leute mit wahnsinnig tollen Tieren und mit hohem Leidensdruck. Und es ist so schön, dort helfen zu können. Also ich hatte schon einige Fälle, wo es hieß, ja, das ist jetzt die letzte Station und sonst wird das Tier umplatziert oder sogar euthanasiert, wenn wir gar keine Besserung hinbekommen. Und dann zu sehen, wenn sich das Tier positiv entwickelt, ich glaube immer ganz fest daran, dass es eine Ursache hat und wenn wir die abstellen, ja, dann zu sehen, wie diese Tiere aufblühen und ich versuche immer sehr in dem Tier zu sehen, naja, wer wärst du, wenn du jetzt gerade nicht dieses Aggressionsthema zeigen würdest? Oder ja, bist du nicht einfach eine verzweifelte Katze, die Stress hat und deshalb ins Haus uriniert? Also lass es uns angucken und lass mal dich wieder strahlen. Ja, und dann auch die Besitzer, wenn die wieder so super liebevoll über ihre Tiere berichten können, weil das doch sehr beziehungsbelastend ist, wenn man so eine echte Verhaltensstörung hat. Das knackst die Beziehungen an. Aber wie gesagt, ich bin einfach immer sehr beeindruckt, wie toll die Leute zu den Tieren halten. Ich bin da bestimmt privilegiert. Zu mir kommen die Leute, die was verändern wollen und die auch zu ihrem Tier halten und nicht einfach sagen, es gibt ein Problem, also dann musst du leider weg. Und das ist natürlich eine besondere Situation, dass ich so engagierte Leute da habe. Aber mein Vorurteil wurde auf gar keinen Fall erfüllt. Ich entschuldige mich bei allen Tierbesitzern und ich bin super dankbar, dass ich die Menschen und die Tiere auf ihrem Weg begleiten darf. Ich habe selber Tiere und Ich feiere meinen Rudel zutiefst, wenn ich müde bin oder schlecht drauf bin. Ich kann so viel Kraft aus meinem Rudel ziehen und wir haben so viel Freude miteinander. Ich kann auch die Sorge sehr teilen, wenn es dem Tier nicht gut geht. Und ich habe das Privileg, dass ich ganz viele Probleme ruckzuck selber lösen kann. Also wenn mein Pferd irgendwie ein Abwehrverhalten zeigt, dann bin ich total sicher, ah, da steckt irgendwas dahinter, weil dieses Pferd sagt sonst nur ja und kann dem auf den Grund gehen. Und das ist ein riesiges Privileg und ich möchte gerne anderen Tierbesitzern dazu verhelfen, diesem auf den Grund gehen, die Ursache finden und für ein möglichst harmonisches Leben, ja, mit Tieren zu sorgen, weil das einfach das Allerwunderschönste ist. Und ich da so viel Potenzial sehe, wenn man Verhaltensstörungen beheben kann. Dann habe ich schon angesprochen, dass es ja verschiedene Ursachen für Verhaltensstörungen gibt. Und genauso wie es manchmal nicht nur eine Ursache hat, die dazu führt, muss man das dann auch sozusagen rückwärts behandeln. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der zum Beispiel Rückenschmerzen hat, dem es übel wird beim Autofahren und der jetzt nicht mehr Autofahren möchte und der vielleicht wildes Bellen zeigt, den könnte ich natürlich sedieren und der könnte dann vielleicht nicht mehr bellen. Aber das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ich hätte nichts von der Ursache abgestellt. Aber was ich machen könnte, ich könnte mich darum kümmern, dass dieser Hund keine Schmerzen mehr hat, dass der Hund keine Übelkeit empfindet. Und vielleicht sollte ich ihn am Anfang unterstützen, ihm den Stress zu nehmen. Weil der Hund hat natürlich gelernt, Autofahren ist richtig, richtig blöd. Erstens tut mir nachher alles weh und zweitens wird es mir richtig, richtig übel. Das heißt, manchmal müssen wir an mehreren Punkten ansetzen. Und immer, umso breiter unsere Therapie ist, umso besser sind die Behandlungserfolge. Und auch da wieder, ist das jetzt eine Verhaltensstörung, also dass der Hund im Auto unentwegt bellt? Es ist auf jeden Fall ein Problem mit verschiedenen Ursachen und die gehen wir an. Das heißt, seine Therapie kann am Anfang so aussehen, dass man wirklich erstmal sich um die Schmerzen kümmert und vielleicht verhindert, möglichst Autofahrten zu machen. Das ist manchmal möglich, das ist oftmals nicht möglich. Wir sollten uns um die Übelkeit kümmern, damit der Hund wirklich keine Ursache in sich hat, dass es ihm schlecht wird und dass auch der Hund erwartet, dass es ihm schlecht wird. Und diese Erwartungshaltung kann eben auch Stress machen. Und dann kümmern wir uns auch um den Stress. Das heißt, manchmal muss man ein bisschen breit behandeln. Und vielleicht wird das auch dem Vorurteil entsprechend verstanden als der Verhaltensmediziner stopft das Tier mit Medikamenten voll. Nein, keiner möchte vollstopfen, aber es ist manchmal notwendig, mehr als eine Ursache zu behandeln. Wenn ich diesen Hund beispielsweise nur gegen Schmerzen behandeln würde, dann tut ihm vielleicht die Hüfte nicht mehr so weh während der Autofahrt, aber dem wird es immer noch speiübel und das verursacht immer noch Stress. Oder ich bekämpfe nur die Übelkeit, dem Hund wird nicht mehr schlecht, aber der sagt, ja, aber jede Kurve tut mir die Hüfte weh. Und wenn ich dann Schmerz und Übelkeit abgestellt habe und der Hund sagt, ja, ich weiß schon, jetzt tut es nicht weh, aber ich erwarte das schon und gleich die Kurve und wir wissen selber, wenn wir gestresst sind, dann ist auch unsere Zündschnur kürzer und wir reagieren auf manches mehr. Das heißt, also wenn wir Migräne haben und uns stupst einer an und entschuldigt sich, dann würden wir im Normalfall sagen, gar kein Problem, ist doch nicht schlimm. Und wenn wir Migräne haben, dann sagen wir vielleicht, ey, pass doch mal auf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man gelassen und adäquat reagiert, ist einfach besser, wenn wir uns in einem Wohlbefinden. Und so ist das beim Tier natürlich auch. Die sogenannten Coping-Strategien funktionieren besser, wenn Wohlbefinden groß ist. Ja, also das sind so Sachen, wo man sich manchmal wirklich gleichzeitig drum kümmern muss. Wie findet denn so eine Konsultation beim Verhaltensmediziner statt? Also in der Regel hat der Tierbesitzer ein Problem und kommt vielleicht auf die Website vom Verhaltensmediziner und findet sein Tier da schon in manchen Beschreibungen wieder. Sagt, ja, das zeigt mein Hund, das zeigt mein Hund. Manchmal auch, wenn man solche Informationen bekommt, denkt man, stimmt, das hat mein Hund ja auch schon damals gezeigt. Und dann wird ein Termin vereinbart. In der Regel bekommt man einen Fragebogen vorher und der ist super umfangreich. Also oftmals 10 DIN A4 Seiten und plus, weil man ganz viel wissen muss. Man braucht wirklich die ganze Geschichte des Hundes, soweit man sie weiß, oder des Tieres. Also wo ist dieses Tier geboren, aufgewachsen, wie ist das geprägt worden? War das gut, war das nicht gut? In welchem Umfeld ist der Hund aufgewachsen oder das Tier? Wann ist das Tier umplatziert worden? Also sehen wir da schon vielleicht Ursachen für das Ganze. Dann noch die ganze medizinische Vorgeschichte. Dann auch, wie das Tier jetzt lebt. Also beispielsweise eine Katze, wohnt die alleine in einer Wohnung oder wohnt die mit 9 anderen Katzen in einem Mehrkatzenhaushalt? Und kann sie raus, kann sie nicht raus? Hat sie viele Nachbarkatzen? Hat sie mit denen vielleicht auch mal Theater? All diese Informationen, die versucht man in seinem Bogen einzufangen. Auch schon bisherige Diagnosen oder Behandlungsversuche. Und ja, man versucht natürlich auch gewisse Muster als Therapeut da herauszuerkennen und schon Hinweise auf eine Störung sozusagen zu finden. Ja, und dann in der Regel hat man dann eine Konsultation, die kann telefonisch, online oder in der Praxis erfolgen oder natürlich auch auf dem Hof oder zu Hause, also vor Ort, wo das Tier lebt. Und dann macht sich der Verhaltensmediziner ein Bild vom Verhalten des Hundes. Es sollte auch immer eine klinische Untersuchung erfolgen, damit man auch schauen kann, ist das Tier körperlich gesund? Und dann wird manchmal auch noch Verhalten getestet. Damit meine ich aber nicht, dass man mit einem leinenaggressiven Hund zu dem nächstbesten Hund hingeht und sich das mal anguckt. Und es muss auch niemand ein Verhalten provozieren für ein Video, und um das nachher zu schicken. Aber ansonsten ist es immer klasse, wenn Verhalten auftritt, dass man das festhält. Weil Videos sind sehr, sehr aussagekräftig und das hilft, um ein Bild zu bekommen. Aber bitte niemals Situationen extra provozieren. Also der Hund, der in die Leine steigt und eine Leinenaggression zeigt, da wollen wir nicht diese Situation immer und immer und immer wieder herbeirufen, weil umso öfter das Verhalten gezeigt wird, umso mehr ist dieser Weg auch im Gehirn gebahnt, als die Option zu antworten. Und das wollen wir auf keinen Fall fördern. Also niemals für eine Konsultation ein unerwünschtes Verhalten provozieren. Wenn aber etwas Auffälliges passiert, immer bitte die Kamera darauf richten. Auch zum Beispiel bei anfallsartigem Verhalten. Also zum Beispiel, ist es ein Epilepsieanfall oder nicht? Das kommt einem natürlich sehr pietätlos vor, wenn das Tier krampft und eine Person, die nicht benötigt wird, filmt das. Aber in diesem Fall kann ich sehr ermuntern, weil das wirklich wichtig ist für die Mediziner, dass wir das beurteilen können, dass man schauen kann, war das Tier ansprechbar, ja oder nein? Was macht es dort? Also wirklich gerne, gerne filmen, auch wenn man sich da doof vorkommt. Ja, und dann stellt man eine Arbeitshypothese auf und an der hangelt man sich entlang und macht einen Behandlungsplan und der ist natürlich jedes Mal sehr verschieden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise kann man pflanzliche Mittel geben, um das Tier zu unterstützen. Ich habe vorhin berichtet von Fällen, wenn wir eine Halswirbelsäulenarthrose haben, dann muss die behandelt werden. Also dann bringt es nichts, dass wir Klickertraining machen, dass das Pferd schöner stillhält, wenn man aufsteigt. Das Pferd ist ja schmerzhaft. Das heißt, dann wird eine medizinische Ursache behoben oder behandelt. Und ja, ein Behandlungsplan ist deshalb oftmals stufenweise und kann, muss aber nicht Medikamente enthalten. Und am Ende sollte das zu einer Verhaltensmodulation führen. Also, dass das Verhalten, also das ungewollte Verhalten nicht mehr gezeigt wird und vielleicht viel mehr von gewünschten Verhalten. Also wieder das Beispiel von dem Pferd mit der Halswirbelsäulenarthrose, da würde ich den Schmerz bekämpfen und gucken, was brauchen wir sonst noch. Dann, wenn das Pferd schmerzfrei ist, können wir das Training wieder aufnehmen oder braucht das Pferd dann noch mehr Unterstützung, um eben erwünschtes Verhalten zu zeigen. Dieser Behandlungsplan, der wird einerseits mit dem Besitzer kommuniziert und in der Regel auch mit dem Haustierarzt, wenn das nicht sowieso schon der Verhaltensmediziner ist. Oftmals braucht man ja noch weitere Untersuchungen. Das heißt, der Austausch dort ist ganz, ganz wichtig. Oftmals hat man ja noch Tiertrainer, die involviert sind. Dass auch die, also zum Beispiel, ich arbeite mit vielen Hundetrainern zusammen, dass man da die Arbeitshypothese teilt. Also ich habe den Verdacht, dieser Hund ist sehr, sehr schmerzhaft. Der wird jetzt geröntgt. Wenn dem so ist, wäre mein Behandlungsvorschlag folgender. Und ich wäre erfreut, wenn wir uns gemeinsam Gedanken zu dem Training machen könnten. Und ich bin kein Hundetrainer, aber sehr trainingsaffin. Ich habe auch eine tolle Ausbildung machen dürfen bei Verhaltenstraining.vet, also da waren Tierärzte, die trainiert wurden in positiv basierten oder belohnungsbasierten Hundetraining und es war mega, mega spannend und ich sehe mich selber nicht als Hundetrainerin oder als Tiertrainerin, aber ich empfinde es als extrem große Voraussetzung, dass man trainingsaffin ist und sich dort auch etwas auskennt, damit man auch wirklich etwas einschätzen kann. Naja, ist ja das Training einfach schief gelaufen und der Hund reagiert doch adäquat. Oder ist dieser Hund nahezu untrainierbar? Ein bisschen überspitzt gesagt. Oder austrainiert. Den Begriff höre ich auch schon öfter mal. Bis jetzt habe ich noch nicht den austrainierten Hund gefunden. Also einen Hund, wo man sagt, der kann schon alles, der ist top trainiert und hat immer noch Probleme. Man kann immer noch mehr auftrainieren. Ich selber trainiere super gerne, aber ich trainiere tatsächlich die Sachen, die ich benötige und nicht nur aus Spaß an der Freude. Also weniger Tricktraining, sondern viel mehr Sachen, die ich im Alltag benötigen kann. Ja, dann startet man diesen Behandlungsplan und dann gibt es wieder eine Kommunikation nach einem abgesprochenen Zeitraum, zum Beispiel 2 bis 4 Wochen. Der Besitzer berichtet, was schon passiert ist, was es für Änderungen gibt und so weiter. Zusammenfassend kann ich also nochmal sagen, der Verhaltensmediziner ist besonders gut im Verhalten beobachten und analysieren und das einordnen und im Aufspüren von Verhaltensstörungen und vor allen Dingen dem auf den Grund gehen, Ursachen finden. Und Verhalten hat ganz, ganz oft eine medizinische Ursache. Schmerz ist einer der häufigsten Ursachen, die wir sehen. Und dann muss man sich darum kümmern. Kein Tier wird Medikamenten vollgestopft. Aber ja, manchmal benötigt es einen multimodalen Ansatz, also dass man an mehreren Stellschrauben gleichzeitig dreht. Und das Ziel ist es, dass wir fröhliche Tiere haben, die sich artgerecht verhalten und in einer tollen Bindung mit uns Menschen stehen. Und es gibt eine tolle Verhaltensmedizinerin, die heißt Katrin Jahn und die sagt immer, wenn die Hunde Medikamente benötigen, dann sollen die dazu führen, dass wir wieder unseren Goofy haben, also diesen fröhlichen, lustigen, unbeschwerten Hund. Was wir nicht wollen, sind Zombies. Und diese Aussage teile ich total. Das heißt, also wir sedieren nicht Tiere, die ein unerwünschtes Verhalten zeigen, damit die Menschen es einfacher haben und glücklich sind und trainingsfaul sein können, sondern wir versuchen, der Ursache auf den Grund zu gehen, diese abzustellen und wenn es nötig ist, auch einen medizinischen Support zu geben und sei es in Form von Psychopharmaka, dass das Tier ein artgerechtes, lebenswertes, schmerzfreies, glückliches Leben führen kann und im Idealfall in einer super Verbindung mit seinem Menschen. Und das ist wirklich auch meine Motivation und also ich freue mich jedes Mal so fest, wenn ich so positive Nachrichten von den Besitzern kriege und das ist wirklich immer so ein Aufsteller und es braucht manchmal so viel Energie, aber ich liebe das auch, mich in so Fällen festzubeißen und wenn es noch keine Besserung gibt, dann ist es noch nicht das Ende. Am Ende kommt alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und so versuche ich meine Fälle anzugehen und mit ganz, ganz viel Enthusiasmus und Wissensdurst daran zu gehen. Es gibt immer wieder Fälle, wo man denkt, das gibt's doch nicht, es muss gut werden. Und dann muss man einfach mehr lernen, sich noch mehr Experten dazu holen. Und das ist ein ganz, ganz spannender Prozess und ich liebe diesen Job sehr. Und ich kann alle nur ermuntern, wenn ihr wirklich eine Verhaltensstörung vermutet, kontaktiert einen guten Verhaltensmediziner und überzeugt euch davon, dass dieser wertvolle Arbeit leistet. In diesem Sinne, noch einen ganz wundervollen Tag.